Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Hinter uns liegt eine erfolgreiche Woche, weswegen ich dich, Jonas, einfach mal nach deinem Highlight der letzten 7 Tage fragen will. Und ich habe sogar 3 Antwortmöglichkeiten. A. Unser 8. Heimsieg in Serie. B. Die Vertragsverlängerung von Wladimir Zufall. Oder C. Die wenigen Sekunden, als wir dachten, dass Kramaric Traumtor wirklich zählte.
Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Du machst es mir tatsächlich relativ einfach. Ich gehe ganz klar mit Antwortmöglichkeit A, also unserem 8. Heimsieg in Folge. Kurze Begründung, ne, dass der Sieg geil ist, keine Frage. Dann die Verlängerung von Zufall. Mega geil, aber ehrlich gesagt hatte ich noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass wir das nicht tun würden, ne? Also dass wir es jetzt schon so früh tun, finde ich toll, finde ich mega, aber ich habe mich gar nicht damit beschäftigt, dass wir es nicht tun, weil die Leistungen ja so überragend sind, dass ich gedacht habe, warum sollten, ne? Das war überhaupt kein Szenario, was in meinem Kopf stattgefunden hat. Und ich war ja, David, mit unserem kleinen Bruder im Stadion gegen Freiburg. Und wir saßen tatsächlich ziemlich gut auf der Höhe von Kramarics Traumtor, also auf der Gegentribüne, Höhe Mittellinie ungefähr. Und ich habe sofort gesehen, dass es abseits ist. Zu meiner Verteidigung schade, natürlich, schade. Bevor jetzt alle wahrscheinlich denken, oh, hier, der war ja nur mit dem halben Arsch im Abseits. Ich hatte quasi so ein bisschen Glück, dass es am Ende abseits war, weil ich dachte tatsächlich aus meiner Wahrnehmung, dass Kramaric locker ein halber Meter im Abseits war. Dass es so knapp war, hat mich dann später bei Sky The Zone in der Zusammenfassung echt überrascht, aber ich habe kaum gejubelt, weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass es abseits war.
Okay, ja, das verstehe ich. Ich weiß ja auch, was deine
Kramaric ja übrigens war. Kramaric auch.
Das stimmt. Aber ich glaube, viele im Stadion haben sehr frenetisch gejubelt, hat man ja auch mitgekriegt, weil man es eben von deiner Perspektive, ne, Gegentribüne ungefähr Mitte, erahnen konnte. Aber die Leute in der Süd oder in der Ecke konnten das natürlich gar nicht sehen.
Genau.
Ja, okay. Dann lass uns doch übers Freiburg-Spiel so ein bisschen sprechen. Ja. Also Gerne. Wenn wir rein auf die Statistiken gucken, ne, und da gibt es ja mittlerweile auf Hoffe News immer wieder eine Statistiksektion, wo man sich das so ein bisschen angucken kann, dann sieht man eigentlich, dass Freiburg ja keine Chance hatte gegen uns, in fast allen oder in allen Belangen deutlich unterlegen war. Das Einzige, wo sie relativ gut mithalten konnten, war eben die Laufleistung, aber ich glaube, alleine so eine Passquote von um die 70% zeigt an, dass Freiburg ganz, ganz große Probleme hatte, Kreativität zu entfalten und überhaupt sich Torchancen zu erarbeiten. Sieht man auch an 0,77x-Goals. Wie hast du es denn beurteilt? Du hast ja so ein bisschen polemisch auf Instagram geschrieben, dass es schon irgendwie Zeitspiel gegeben habe sehr früh.
Ja, sollen wir direkt mal mit einem Hot Take beginnen, David?
Ja, mach doch.
Ich habe mich ja letzte Woche mit der Thematik rund um Stieler ja schon so ein bisschen in Rage geredet. Und da bin ich jetzt warm gelaufen. Mein Hot-Take ist, der SC Freiburg war so schlecht, dass selbst Florian Exner dieses Spiel für den SC nicht retten konnte. Das ist der Hot-Take.
Fandest du seine Leistung so schlecht oder wie hast du das gesehen?
Ja. Übers ganze Spiel hinweg schlechter als Stieler. Es ist am Ende irrelevant gewesen, weil das Spiel zu deutlich war und weil wir das Spiel dann auch zu früh entschieden haben. Dennoch geht das Spiel irgendwie 1-1, 0-0, was auch immer aus, redest du auch da wieder darüber. Florian Exner, also das war direkt mein Gefühl, auch nach dem Spiel, während des Spiels schon, er hatte eine wahnsinnig englische Linie, so weit, so gut. Das hat mir ganz gut gefallen. Was aber besser für den SC Freiburg war. Der SC Freiburg war wahnsinnig unterlegen und dem kam es deswegen zugute, dass sie viel mehr körperlich agieren durften. Klar, so ein Ozan Kabak hat sich jetzt auch nicht beschwert, dass er da hinten mehr Wrestling gemacht hat als Kopfballduelle. Ne, einem Kabak, für den ist es auch nicht schlecht, aber grundsätzlich war es für den SC Freiburg besser, dass Exner so eine Linie verfolgt hat. Jetzt ist das Problem, er war nicht konsequent. Er hat teilweise Sachen laufen lassen, die klare Foulspiele waren und dann gleichzeitig es andersrum, aber anders bewertet. Und weil der SC Freiburg halt viel weniger in Ballbesitz war, ist halt irgendwann der Eindruck in einem hochgestiegen, dass der SC Freiburg viel, viel öfter klare Szenen für sich zugesprochen bekommen hat. Und dann jetzt noch eigentlich das Schlimmste, er hat übrigens, um das nur zu belegen, eine 5,0 vom Kicker bekommen. Und das musst du bei einem so deutlichen Spiel erstmal schaffen.
Das stimmt, ne? Es war eigentlich kein hitziges Spiel, würde ich sagen.
Man muss sich nur mal angucken, also ich habe es mir tatsächlich schon gedacht, Aktion Osterhage gegen Ozan Kabak, bevor dann beim VAR, da springt doch so ein Ball von der Latte dann an die Hand und der VAR guckt sich das an. Kann man sich auch nochmal in der Zusammenfassung angucken. Da finde ich tatsächlich, Osterhage wrestelt auch schon während Kabaks Kopfball ihn runter. Ein Harry Kane holt da einen Elfmeter raus. Gleichzeitig auch, ich glaube Rosenfelder, sind wir mal ganz ehrlich, Rosenfelder, was macht der da bei Aslanis Kopfballtor? Also dass Aslani den trotzdem reinköpft in aller Ehren, aber er umklammert ihn mit beiden Armen. Willst du mich verarschen? Das ist ein Armutszeugnis vom SC Freiburg gewesen, teilweise in der Defensivabteilung. Dann natürlich klares Foulspiel gegen Wladimir Zufall in der 45. plus 4. Sorry. Natürlich guckt der Freiburger in den Himmel und sieht den Fuß nicht, aber er tritt ihm bodenlos auf den Fuß. Willst du mich verarschen?
Also ja, streng nach den Regeln ist das natürlich ein Foul. Klar, wenn man ein bisschen Fußball-Sachverstand hat, ist es immer schwer, da Elfer zu pfeifen, aber wenn du halt einen VAR hast, ja, dann verstehe ich natürlich, was du meinst.
Ja, aber Florian Exner hat ja an diesem Wochenende auch alles dafür getan, zu zeigen, dass er keinen so Fußball-Sachverstand hat. Egal. Das musst du einfach pfeifen, weil es geht am Ende nicht um Absicht. Ich kann auch einem
unabsichtlich.
Es geht nicht um Absicht. Er tritt ihm einfach auf den Fuß und Wladimir Zufall will abspringen. Elfmeter, Feierabend. Und dass auch der VAR da nichts getan hat, wirklich richtig, richtig peinlich. Und dann gab es noch eine Szene, ich glaube, die taucht tatsächlich in keiner einzigen Zusammenfassung auf. 53. Minute. Touré klar schneller als Rosenfelder. Rosenfelder begeht eigentlich das Foul, was man nahezu als Notbremse werten könnte. Und Touré kriegt das Offensivfoul gegen sich. Dabei war Touré klar vorne dran. Also Touré macht quasi sozusagen das Gegenteil von Luis Diaz gegen Akpoguma und kriegt dann das Offensivfoul und wäre frei vom Tor gewesen. Bodenlos. Rosenfelder verletzt sich sogar noch bei der Aktion, ist einfach nur Pech gewesen. Also grundsätzlich ist es so, Exner mit einer miserablen Leistung und er kann froh sein, dass der SC Freiburg an diesem Wochenende wirklich gespielt hat wie ein schlechter Zweitligist.
Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Und du sagst ja schon, der Kicker hat da tatsächlich sehr Ähnliches geschrieben, vielleicht in einer etwas anderen Wortwahl, aber scheine objektive Beobachter genauso zu sehen. Und ja, ist glaube ich nicht ganz so der Rede wert wie letzte Woche, weil es eben ein klares 3-0 war und weil Freiburg überhaupt gar nicht die Torchancen hatte, um dieses Spiel zu gewinnen. Und wir zum Glück einigermaßen effizient waren mal wieder und ja, insgesamt überzeugend aufgetreten sind.
Aber die große Frage ist, David, nur weil es am Ende nicht relevant wurde, ist es auf diesem Bundesliga-Niveau nicht einfach trotzdem wahnsinnig traurig, was da Woche für Woche passiert? Und dass der VAR da tatsächlich keine richtige Linie reinbringt?
Also bezogen auf den VAR stimme ich dir natürlich zu. Trotzdem, ich weiß, dass es sich anders anfühlt. Trotzdem muss man sagen, gibt es jetzt mit Sicherheit weniger Fehler als vor 10 bis 20 Jahren. Ich könnte hier einen Zusammenschnitt produzieren mit lächerlichsten Szenen, die zu die wirklich relevante Wettbewerber entschieden haben. Und ja, das wurde einfach dann so stehen gelassen. Aber es fühlt sich natürlich falsch an. Das verstehe ich völlig, weil man die technischen Möglichkeiten hat. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Regelproblem. Also, dass du quasi die Regeln für gewisse Vergehen so krass vereinfachen müsstest, dass es weniger Missverständnisse geben kann. Oder dass du ganz klar machst, okay, wer hat denn jetzt das Sagen? Ne, weil das ist immer noch so, ja, egal. Wir haben das ja letzte Woche schon mal in Ansätzen besprochen. Wenn ihr auf diesen Rage Talk steht, könnt ihr ja nochmal reinhören in die Folge über Stielers Eiertanz. Der ja wirklich ein Spiel entschieden hat, das denke ich auch Remis hätte ausgehen können, so wie es zumindest in der ersten Halbzeit aussah.
Ja. Naja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich glaube, Florian Exner weiß vielleicht anders als Stieler auch, dass es nicht sein bester Samstag war. Und deswegen reden wir einfach dann noch ein bisschen über die hervorragende Leistung von unserer Mannschaft, ne? Rekord. 8. Heimsieg in Folge gab es noch nie.
Ja, unfassbar. Und auch noch der erste Heimsieg gegen Freiburg seit 2018. Ja, das ist verrückt. Da war Sebastian Hoeneß Trainer bei uns. Also Freiburg liegt uns gar nicht gut. Ich habe da auch keine guten Erinnerungen. Aber ja, es ist einfach auch so, dass es auch einfach eine Leistungsgeschichte war letztlich. Ja? Dass man ganz klar gesehen hat, dass Freiburg in vielen Phasen der ersten Halbzeit den Eindruck gemacht hat, auf mich zumindest, dass ihnen Unentschieden ausreicht, dass sie eigentlich gar nicht viel wollen und dass sie auch nach dem Rückstand gar nicht viel können. Und ne, klar, die haben auch eine gewisse Doppel- bzw. Dreifachbelastung, alles verständlich, trotzdem muss man das fairerweise so sagen, dass das schon ein Spiel eines Top-Teams gegen ein Mittelfeld-Team war, zumindest an diesem Nachmittag.
Ich finde, das reicht nicht. Ich finde wirklich, das reicht nicht. Also, um das Ganze einzuordnen, der SC Freiburg ist kadertechnisch nicht unsere Liga. Wir haben da auch mehr Geld gehabt, keine Frage. Zusätzlich hatten sie auch diese Doppelbelastung, die du gerade richtig gesagt hast, mit dem DFB-Pokal am Dienstag davor. Dann natürlich der Haupttrainer konnte nicht sozusagen in die Coaching-Area, das musste Lars Vossler machen. Das sind alles solche Sachen, die das so zum Teil versuchen zu entschuldigen. Aber grundsätzlich kam ich mir im Stadion echt vor, als wäre das ein DFB-Pokalspiel gegen einen Zweitligisten. Freiburg hat wirklich schon in der ersten Halbzeit angefangen, mit jedem einzelnen Mann im Umkreis von 25 Metern vorm Tor zu verteidigen, selbst Höhler, haben überhaupt kein Interesse daran gehabt, den Ball zu halten. Ich glaube, sie hatten tatsächlich auch nicht die Qualität dafür. Und, was ich ja auch schon auf Instagram geschrieben habe, Atubolo, Einwerfer des SC, Günther und so weiter, haben bereits in der ersten Halbzeit auf Zeit gespielt. Und das sind alles Indizien dafür, dass der SC Freiburg absolut zufrieden gewesen wäre mit einem 0:0, ne, in aller Ehren. Aber das ist ja eigentlich nicht der Anspruch vom SC Freiburg. Das ist ja, sagen wir mal, vom Anspruch her eine Top-9-Mannschaft der Bundesliga, würde ich jetzt mal sagen.
Definitiv.
Ja, und da fand ich dann tatsächlich den Auftritt schon sehr, sehr schwach vom SC.
Ja, das verstehe ich. Gleichzeitig, ne, also man darf auch einfach nicht wegignorieren, in was für einem krassen Flow wir uns befinden. Und ja, deswegen gar keine so riesige Überraschung vielleicht. Genauso wenig überraschend war vielleicht zumindest für TSG-Fans die starke Leistung von Wladimir Zufall, der es auch in die 11. Spieltags geschafft hat, dank zweier Assists und insgesamt auch einer sehr überzeugenden Leistung. Ne? 90% angekommene Pässe, 71% gewonnene Zweikämpfe, 38% angekommene Flanken, das sind alles weit überdurchschnittliche Werte und quasi perfekt wenige Tage vor der Vertragsverlängerung jetzt ein sehr, sehr starkes Spiel, wenn nicht sogar eins der besten von Wladimir Zufall in dieser Saison und macht damit seinen Assist Nummer 7 in dieser Spielzeit, das ist natürlich auch richtig, richtig stark. Und zu dem Thema fällt mir ein, dass uns Jean-Pierre eine Nachricht geschrieben hat, genau zu dieser Zufallverlängerung, weil ja mehr oder weniger parallel auch vermeldet wurde, dass Grisha Prömel wohl großes Interesse hat, ablösefrei nach Stuttgart zu gehen. Und sein Take war quasi, dass Zufallsverlängerung so viel wichtiger sei als die von Grisha Prömel. Wie siehst du das denn? Würdest du da unserem Hörer Jean-Pierre zustimmen?
Schwierig. Ich würde sagen, es ist wichtiger, weil also wir auch schon Spiele extrem gut dieses Jahr gemeistert haben ohne Prömel, war ja auch nicht immer Stammspieler, beziehungsweise ist nicht immer Stammspieler. Aber da ist die Rolle mir von Grischa Prömel ein bisschen zu schlecht verkauft. Also Prömel ist dieses Jahr auch, egal ob er erst zur 60., 70. reinkommt oder von Anfang an spielt, was er mittlerweile ja auch meistens tut, ist er absolut wichtig. Er ist zentraler Angelpunkt eigentlich im Mittelfeld, jetzt auch wieder gegen Freiburg, macht Tiefenläufe, das wollte ich auch noch eben ansprechen, was auch absolut ein Schlüssel war für den Sieg gegen den SC Freiburg. Wenn man sich da mal drauf konzentriert, wie oft diese Halbachterposition, Prömel und Burcher, ne, die das gespielt haben, also alles vor Abdullahu, wie oft diese beiden Tiefenläufe machen, das ist wirklich Wahnsinn. Ich glaube, das sehe ich so in dieser Form bei keinem anderen Bundesligisten, nicht mal beim FC Bayern, dass da ein Kimmich, Goretzka, Leimer, wer auch immer da steht, so oft Tiefenläufe hinter die letzte Kette machen. Das macht ein Burcher, ein Prömel wirklich in einer Regelmäßigkeit, dass das kaum zu verteidigen ist. Und das macht Prömel eben auch. Prömels Laufleistung ist wieder brutal gewesen, Burchers absolut. Übrigens auch. Und damit will ich jetzt gar nicht die Vertragsverlängerung von Zufall schlecht reden. Ich will nur sagen, eine Vertragsverlängerung von Prömel würde mich mindestens genauso freuen.
Okay, ja, das verstehe ich. Passenderweise sehe ich es ein kleines bisschen anders, aber das liegt gar nicht so sehr an der individuellen Klasse der beiden, sondern am Kader einfach, den wir haben. Und wenn man jetzt einfach mal vom bestehenden Kader ausgeht, dann ist ein Zufall, Stand heute, unersetzlich. Ich habe mich sehr über Gendrés Tor gefreut, aber dieses Niveau hat Gendré bei uns nicht im Ansatz spielen können. Und wenn man davon ausgeht, dass wir Spieler wie Burcher, Abdullahu und Kramaric halten, kann man Prömels Wechsel deutlich, deutlich eher verkraften. Aber klar, wenn man jetzt einfach nur individuell auf Prömel guckt, muss man wahrscheinlich sagen, beide sind brutal, brutal wichtig. Prömel ist ja auch der Jüngere.
Oh, einen Moment, ich muss kurz an die Tür gehen.
Bin gleich wieder vielleicht da. Vielleicht ist er das, der Griecher. Mal gucken.
So, entschuldigt, ich bin wieder da. Ich verstehe dein Argument tatsächlich, dass ich sage, Zufall ist momentan schwerer ersetzbar als ein Prömel. Aber David, ich stelle dir mal eine ganz provokante Frage. Klar, wir können im Sommer Transfers tätigen, aber das wissen wir ja alles noch nicht. Wer da kommt, ob das funktioniert. Guck mal unseren Kader an und sag mir ernsthaft, gerade auch mit Blick auf Champions League, Europa League, Doppelbelastung, wer aktuell außer Kramaric, Prömel, Burcher und Abdullahu, außer einer von diesen Vieren, das Dreier-Mittelfeld besetzen kann, mit gleicher Qualität in unserem Kader?
Ja, ist ein Punkt. Gleichzeitig haben wir ja aktuell keine Doppel- und Dreifachbelastung. Man muss fairerweise sagen, der Mann dahinter ist Luka Duric, der jetzt auch schon Einsatzzeit bekommen hat und oft im Kader stand. Aber ja, mehr haben wir nicht.
Genau, ich will darauf hinaus, so einen krass breiten Kader haben wir ehrlich gesagt nicht. Wir haben aktuell 14, 15, vielleicht wohlwollend 16 Spieler auf einem sehr, sehr guten Niveau. Aber dass wir da schon darüber sprechen, dass wir einen ausreichenden Kader haben, der Verletzungen aushält, der Doppelbelastung aushält, das sehe ich absolut nicht. Also ich finde, ein Verbleib von Prömel wäre auch schon extrem wichtig. Gleichzeitig verstehe ich den Wunsch von Prömel und kann natürlich auch den VfB absolut verstehen. Mich würde der Wechsel auf jeden Fall nicht überraschen.
Ja, mich auch nicht. Gleichzeitig ist ganz spannend, dass einerseits einige VfB-Fans zumindest auf den sozialen Medien sehr skeptisch sind. Denn Prömel wird ja, oder Prömel ist ja bereits 31 und sehr, sehr verletzungsanfällig. Das ist auch was Jean-Pierre noch mit in die Waagschale geworfen hat, dass es Grischa Prömel nie geschafft hat, längere Zeit am Stück fit zu bleiben. Und jetzt reden wir ja auch von zwei Drittel Saison. Und fairerweise muss man sagen, dass er die ersten 8 Spiele immer nur Teilzeit gemacht hat. Also er ist eigentlich erst Stammspieler seit dem 9. oder 10. Spieltag. Ne? Das kann man schon auch bedenken. Was in unserer Bubble immer wieder aufkommt, da würde mich deine Meinung auch interessieren, ist, dass einige TSG-Fans ein bisschen beleidigt wären in Bezug auf Grischa, wenn er uns ablösefrei verlassen würde. Zwei Argumente habe ich da gelesen. Das eine war, Wir haben ihn ja quasi aufgebaut, auch in seiner Verletzung und ihn, ja, immer an ihn geglaubt und ihn dann wieder eingebunden. Und er stammt ja auch aus der TSG-Jugend. Fairerweise waren das nur 2 Jahre, aber immerhin. Und deswegen würden es einige als sehr, wie soll ich sagen, ja, fast schon charakterlos wahrnehmen, wenn er uns dann ablösefrei verlassen würde.
Ja, halte ich für absoluten Quatsch. Muss ich ganz ehrlich sagen, halte ich für absoluten Quatsch. Er war jetzt so viele Jahre bei uns, hat in der Jugend, ja, er hatte diese 2 Jahre, hat aber dann ja auch für den KSC gespielt. Eigentlich seine Hauptzeit in der Bundesliga hat er tatsächlich ja auch bei Union Berlin verbracht. Deswegen, ich glaube, insoweit muss man den Fußball verstehen, dass es da um andere Komponenten geht, als dass ein Verein vielleicht an einen geglaubt hat. Grischa Prömel zahlt uns das ja jetzt gerade auch zurück, dass wir an ihn geglaubt haben. Das heißt, wenn er dann irgendwie nochmal jetzt mit 32 dann ein anderes Kapitel aufschlagen will, dann sollten wir da als TSG-Fans auf jeden Fall nicht beleidigt sein. Und das wäre ich dann in dem Fall auch nicht.
Absolut. Man muss ja eine Sache sagen, die ein bisschen wehtut vielleicht, aber du hast es zu Recht angesprochen. Wenn Grischa Prömel emotional eine besondere Beziehung zu einem Club hat, dann sehr wahrscheinlich zu Union Berlin. Denn da ist ihm ja das Relevanteste in seiner Karriere eigentlich gelungen, nämlich der Sprung zum Bundesligaspieler. Ne, die sind damals sensationell aufgestiegen. War das 2018 oder 19? Irgendwie so. Um den Dreh rum. Und da hat er sich wirklich einen Namen machen können und hat sich dann auch auf sich aufmerksam machen können. Gerade in der Saison 21-22, wo er, glaube ich, 8 Tore für Union erzielt hat. Sodass dieses etwas emotionale Argument dann leider im Profifußball selten zieht.
Ja, genau. Dennoch würde es mich freuen, gerade auch auf die Kaderbreite gesehen, wenn er bleibt. Versuchen wir es mal in Prozenten auszudrücken. Ich bin mir tatsächlich, um euch mal darauf vorzubereiten, zu 73% sicher, dass Prömel geht.
Ich gehe ein bisschen tiefer und sage 70%, aber ja, ich verstehe es. Es besteht natürlich die realistische Gefahr, und das würde Prömel mit Sicherheit ärgern, dass der VfB Stuttgart es eben nicht in die Champions League schafft und die TSG Hoffenheim schon. Das könnte passieren.
Könnte passieren, aber ich glaube, das Hauptargument für Grischa wäre, dass mit ihm in Stuttgart dann anders geplant wird. Prömel ist ja wahrscheinlich, und deswegen verstehe ich auch so ein bisschen den Unmut der Stuttgarter, wenn man mit Prömel als Stiller Ersatz rechnet, dann würde mir das als Fan auch nicht reichen. Stiller ist da spielerisch schon eine ganz andere Qualität, ja, ist jünger, deswegen da an Prömel als direkten Ersatz für ihn zu holen, gerade mit der Verletzungshistorie, das würde mir auch nicht reichen. Aber grundsätzlich, als Ergänzung wäre er für den VfB auf jeden Fall was. Und solange er fit bleibt, ist er da auch unangefochtener Stammspieler und hat natürlich auch eine ganz andere Wichtigkeit und ein ganz anderes Prestige als bei uns. Weil bei uns ist er halt wichtig, aber er steht halt gerade auch so ein bisschen im Schatten von dem, was Abdullahu und Bucher da abziehen.
Absolut, ja. Guter Punkt. Ist es nicht vielleicht sogar eher so, dass Prömel eher der Typ Karasor ist?
Eher.
Schon also eher als Prömel, Stiller, oder?
Prömel ist absolut kein Spielmacher, kein Dirigent, kein Ballverteiler. Null. Prömel ist ein Arbeiter. Prömel ist ein Box-to-Box-Spieler.
Ja, und das muss der VfB wissen. Und wenn das der Gedanke der VfB-Fans ist, dann kann ich ihn auch verstehen. Und ja, auch das ist die Frage, ne? Also, das ist jetzt fast schon fies, aber ich würde sagen, Grischa Prömel ist für uns eine gute Option, weil wir noch 2 andere gute Optionen haben. Wenn Grischa Prömel jetzt der Achter wäre, der zwingend immer spielen muss, und wir hätten Bucher zum Beispiel nicht, sähe das aus meiner Sicht ganz anders aus, weil ich würde nicht mal eine tausendste Sekunde drüber nachdenken, wenn man mich fragen würde, ob ich Bucher oder Prömel abgeben will. Das ist aus meiner Sicht ein klarer Leistungsunterschied.
Ja. Und Bucher ist eine ganz andere Qualität. Wenn man sich auf den mittlerweile mal konzentriert, der läuft auf dem Platz rum wie eine Stabheuschrecke. Sieht riesengroß aus. Spindeltür. Wie Peter Crouchs kleiner Bruder. Und hat trotzdem Eine wahnsinnige Ballbehandlung, dreht sich, ist läuferisch top, zweikampfstark, ist überall auf dem Platz, torgefährlich, hatte gegen den SC Freiburg, glaube ich, alleine 5 oder 6 Abschlüsse und das als 6er, 8er. Ne? Es ist wirklich brutal, was ein Bucher macht. Oder? Und dann war er auch noch jetzt gesperrt und kommt direkt nach seiner Sperre direkt wieder so zurück. Bucher ist tatsächlich gerade nahezu unersetzbar.
Ja, würde ich auch so sagen, einfach ja, wegen dieses spielerischen Arguments. Und Grisha Prömel ist dann wegen seiner Box-to-Box-Qualitäten schon auch wahnsinnig torgefährlich, aber Bucher bringt halt, was den Spielaufbau angeht, so viel mehr noch mit als ein Prömel. Zum Glück müssen wir diese Debatte gar nicht führen. Aber ich glaube,
Prömel ist die perfekte Ergänzung zu Bucher, weil er das macht, was Bucher vielleicht fehlt. Ne? Aber er ist quasi so, Bucher ist der Hauptdarsteller und Prömel der Nebendarsteller, der den Hauptdarsteller glänzen lässt.
Ja, ein sehr guter zwar, aber muss man trotzdem so sagen. Und wie gesagt, das Ganze lebt natürlich auch davon, dass ein Abdullahu von den beiden im Rücken steht.
Ja, okay, das ist spannend. Der führt Regie, ne? Abdullahu im Hintergrund.
Sehr schön im Bild geblieben, genau. So, jetzt sind wir ja schon bei Wünschen unserer Hörerinnen und Hörer. Und mich hat noch ein zweiter erreicht, sogar von mehreren, unter anderem von Jonas. Und da ging es um ein Format, das bei Sky läuft, von Ricardo Basile. Aus meiner Sicht ein sehr anstrengendes Format immer. Ich finde auch seine Interviewführung irgendwie anstrengend und sagen wir mal, was ist das Gegenteil von investigativ? Er lässt eigentlich die Leute das erzählen, was sie erzählen wollen, ohne auch nur ein einziges Mal irgendwie kritisch dazwischen zu pieksen. Gut, finden manche Leute vielleicht auch angenehm. Ist ja genau das Gegenteil eigentlich von dem, was Markus Lanz macht. Aber interessant
aber ist... Aber das heißt ja auch meine Geschichte. Ne? Erzähl uns deine Geschichte, ohne dass wir kritische Fragen stellen.
Das Argument akzeptiere ich sogar. Allerdings, wenn du Roger Wittmann zu Gast hast, weiß ich nicht, ob das dann zu 100% gilt. Und Roger Wittmann war witzigerweise zum zweiten Mal jetzt schon zu Gast bei Ricardo Basile und... er hat sich da geäußert, natürlich über seine Beratertätigkeit, hat sich auch ein bisschen reingesteigert, weil ja Leute wie Matthias Sammer das Ganze mit Spielerberatern sehr kritisch sehen. Und dann hat er auch ein paar Minuten gesprochen über die TSG, über Dietmar Hopp und generell über seine Rolle darin. Und ich denke, wir hören mal alle zusammen rein, zumindest in 90 Sekunden aus diesem Interview. Und dann schauen wir doch mal, wie wir das Ganze beurteilen.
Gerne.
Du hast eben gesagt, persona non grata. Man konnte ja meinen, wenn man die Presse verfolgt hat, dass du das zwischenzeitlich auch mal warst, plötzlich.
War ich auch sicher.
TSG Hoffenheim,
ne? War ich auch sicher. Sicher mal für ihren Geschäftsführer, den Schütz, wie der heißt, weiß ich gar nicht mehr genau, ob der im Fußball überhaupt noch ist. Aber die Leute spielen im Fußball keine Rolle, weil die ihre eigenen Interessen vertreten. Die haben nie etwas Gutes gewollt für Hoffenheim. Da würde ich nur einen einzigen nennen, der wirklich sein ganzes Leben was Gutes für Hoffenheim völlig überhaupt nichts anderes. Das ist der Dietmar Hopp. Der ist derjenige, der dieser Region alles erschaffen hat. Und nicht nur im Fußball, sondern in allen Sportarten hat er unserer Region etwas gegeben. Und das hat einen Ausnahmestatus. Der redet weder über Profit, der redet das. Der emotionale Profit von Dietmar Hopp hat sich umgelegt in auf die ganze Region, in allen Sportarten. Und dafür muss diese Region dankbar sein. Und das ist das, was ich, wenn du mich jetzt heute fragst, es wird sicher das Interesse sein, wie kommt man in so eine Beziehung, die über 30 Jahre ist.
Ich meine, er sagt ja über dich, dass du sein Freund bist. Wie ist denn diese Freundschaft, oder wann ist denn diese Freundschaft entstanden?
Das ist eine Zeitreise, die man da gemeinsam antritt. Ne? Ich glaube, so die richtige, die absolute Nähe zueinander haben wir gefunden, als das in der dritten Liga, wir sind mal in der dritten Liga waren. Und das hat uns irgendwie zusammengebracht. Warum? Weil du für Gewinnen aufsteigen musstest. Weil du für Gewinnen immer wieder neue Spieler bringen musstest. Und das hat uns zusammengebracht. Und das haben wir sicher mehr gut als schlecht gemacht. Aber auch nicht immer gut. Und trotz alledem in der Gesamtheit mehr als gut.
Ja, Jonas, dein erster Eindruck, du hast es ja noch nicht gehört, auch ganz bewusst. Und deswegen jetzt mal ganz spontan die Frage, wie ist dein erster Eindruck zu den Aussagen unseres Beraterlieblings?
Man muss sich darauf konzentrieren, obwohl alles, was man über ihn weiß und obwohl es einfach absolut kein sympathischer Mensch ist, sich darauf trotzdem zu besinnen und zu konzentrieren, dass vieles davon, was er gesagt hat, nicht alles, aber vieles einen wahren Kern hat.
Ja gut, er hat natürlich auch viel über Dietmar Hopp geredet und das kann man natürlich schlecht in genau. Zweifel stellen.
Das meine ich gerade, ne? Also gerade auch sowas wie, ne, und da dürfen wir alle die Augen nicht davor verschließen, der Weg der TSG Hoffenheim dann so schnell in die Bundesliga, das ist natürlich nicht der sympathischste Weg. Da reicht nämlich halt einfach nicht nur Geld. Wie er richtig gesagt hat, wenn du jedes Jahr aufsteigen willst oder innerhalb von kürzester Zeit aufsteigen willst und für eine neue Liga Spieler brauchst, dann musst du einfach wahnsinnig oft neue Spieler bringen, andere Spieler verscherbeln oder halt den Traum platzen lassen für die. Das gehört zur Wahrheit auch dazu, das hat er jetzt gerade nicht gesagt. Aber natürlich deine Spieler stetig ersetzen. Das ist im Kleinen natürlich dann auch wahnsinnig unsympathisch für die Spieler, die dann schon dort waren. Aber so funktioniert es. Und da hätte Dietmar Hopps Geld alleine nicht gereicht. Da brauchst du natürlich auch ein Netzwerk, der dir jedes Jahr diese Spieler bringt. Und so war einfach unser Weg in die Bundesliga. Und da hat Roger Wittmann wahrscheinlich auch, wie er gesagt hat, einen großen Teil dazu beigetragen.
Spannend finde ich natürlich sein Argument gegen Schütz und Priel, dass es denen nur um Eigeninteressen geht. Und ich finde, dieses Argument greift ja gar nicht. Also zum einen müsste man mindestens mal sagen, ungenau, was genau meint er damit? Aber wenn wir es uns einmal logisch durchdenken, wir haben ja alles
David, gelesen. David, kurze Zwischenfrage. Wen meint er denn genau da mit der hübschen Geschäftsführung? Was labert er denn da?
Naja, er redet doch über Schütz und Priel und dass die nur ihre Eigeninteressen im Kopf haben und dass die eigentlich
Personen aber er nennt sie ja nicht sind. Namentlich, ne?
Er weiß ja den Namen offensichtlich nicht oder tut zumindest so, als wüsste er es nicht.
Nee, aber er hat doch gesagt, irgendwie so hübsche Geschäftsführung. Was ist das? Was meint er damit?
Das ist mir jetzt nicht im Besonderen aufgefallen, muss ich sagen. Also,
okay.
Also dazu habe ich mir jetzt keine besonderen Gedanken gemacht, wenn die Formulierung so zumindest vorkam.
Okay, aber du denkst, es geht um eben diese Geschäftsführung, diese aktuelle da gerade.
Nein, also ganz am Anfang sagt er das doch auch. Ganz am Anfang sagt er doch, dass er eine Persona non grata war und dass er ja da quasi ins Ausgeschubst wurde. So, aber jetzt denken wir doch einmal kurz das Ganze zu Ende.
Ja.
Die anderen haben nur Eigeninteressen im Sinn. Kann schon sein, dass das bei einem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin eine Rolle spielt. Aber er selbst ist doch der auch per Jobdefinition Eigeninteressen im Sinn haben muss, nämlich die Interessen der Agentur und der Spieler und nicht des Vereins. Er lobt da zwar Dietmar Hopp über den grünen Klee, das ist ja auch schön, trotzdem muss man darauf mal hinweisen. Und wir haben viel darüber geredet, dass Schütz und Priel mutmaßlich naiv waren oder sich das nicht genau überlegt haben, ne? Dass man da Roger Wittmann mit einem Stadionverbot raushalten kann, ne? Lächerlich. Gerade wenn eben noch Spieler unter Vertrag sind bei uns, die auch sehr, sehr wichtig sind. Das darf man ja nicht vergessen. Aber der Plan war ja offensichtlich von dieser Geschäftsführung, Rogon klein zu halten. Und was hat das jetzt aber mit Eigeninteressen der Geschäftsführer zu tun? Aus meiner Sicht doch nichts. Und wenn die Medien Recht behalten, dann ist es so oder war es so, dass Rogon einfach sehr, sehr viel Macht hat. Also ich kann dieser Argumentation in diesem Punkt überhaupt nicht folgen.
Gut, ich glaube halt, er sieht sich selbst zusammen mit Dietmar Hopp als die beiden Personen, die für den Verein gut sind. Mhm. Ne? Hopp ist ja der einzige, hier der heilige Samariter, der als einziger nicht den Profit, sondern nur das Gute im Kopf hat, sagt er ja. Und er ist dann sozusagen sein Soldat, der das für ihn vollstreckt mit seiner Beratungsagentur und Spieler bringt und Spieler verkauft und bla bla bla. Und jetzt ist einfach wahrscheinlich die Unterstellung, indem andere Leute ihn raushaben wollen, haben die nicht das Interesse des Vereins im Sinne, ne? Weil Interesse des Vereins ist ja Roger Wittmann, er macht ja alles. Und indem sie ihn raushaben wollen, wird es dann persönlich und ist nicht mehr der Verein im Vordergrund. Weil er sieht sich ja selbst als gut für den Verein, keine Frage.
Ja,
so interpretiere ich das.
Ja, kann sein. Was auch sehr spannend war, wenn man sich das ganze Interview anguckt, ich kann das auch gerne in den Shownotes mal verlinken, wobei es eigentlich erst ab Minute 15 interessant wird. In diesem ganzen Interview kommt er, was so die Bezeichnungen angeht oder die Verantwortlichkeiten, auch ständig durcheinander. Also so wie das bei ihm klingt, ist eigentlich alles, was getan wird, das, was Dietmar Hopp tut. Und jetzt mal, selbst vielleicht Verschwörungstheoretiker aus der TSG-Bubble würden jetzt, glaube ich, nicht so weit gehen zu sagen, dass ein weit über 80-jähriger Dietmar Hopp da jede kleine Entscheidung trifft. Nur weil er da eben mitredet und am Anfang viel reingebuttert hat. Ja, das ist aus meiner Sicht ein absurdes Szenario, während er später auch wieder sagt, dass der mächtigste Mann im Kraichgau natürlich Schicker ist. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Also ich glaube schon, dass es im Subtext so ist, und das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass Dietmar Hopp natürlich bei vielen Entscheidungen beteiligt ist. Aber zu immer dieses, die TSG ist gleich Dietmar Hopp, das ist einfach faktisch falsch. Also auch wenn wir in die Geschichte gucken, ne, wenn wir uns daran erinnern, wie viel Anteil am Erfolg zum Beispiel in Julian Nagelsmann oder in Alex Rosen hatten oder auch individuelle Spieler hatten. Und dass ja auch jahrelang die Geschäftsführung, wie soll ich sagen, relativ ruhig gearbeitet hat. Ne, das hat natürlich was damit zu tun, dass die beiden befreundet sind, alles gut, aber finde ich sehr auffällig.
Ja, aber das zeigt natürlich auch, wie er halt die Lage sieht. Ne, Roger Wittmann kennt Dietmar Hopp seit 30 Jahren. Für ihn ist halt Dietmar Hopp der gesamte Verein, und er hat halt einfach vielleicht nicht mehr verstanden oder akzeptiert es nicht, inwieweit sich der Verein weiterentwickelt hat und dass da auch Verantwortlichkeiten weitergegeben wurden. Weil klar, in der Oberliga, in der Verbandsliga, wo auch immer wir herkommen, in der dritten Liga selbst sogar noch, da konnte Dietmar Hopp wahrscheinlich gefühlt machen, was er wollte, zusammen mit Roger Wittmann. Aber spätestens in der zweiten Bundesliga, wenn dann auch Fans dazukommen, die Sachen hinterfragen, dann ändert sich halt das Ganze. Und dann kannst du halt nicht mehr tun und lassen, was du willst. Und ich glaube, diesen Absprung hat er vielleicht gedanklich einfach nicht verstanden bzw. nicht verkraftet.
Ja, möglich. Und man muss natürlich auch rein juristisch sehen, dass Dietmar Hopp ja seine Mehrheit zurückgegeben hat. Also seit die TSG Hoffenheim, ich glaube ein, zwei Jahre ist es her, wieder ein 50-plus-1-Club ist, hat ja Dietmar Hopp auch gar nicht mehr die Möglichkeit, rein juristisch zu sagen, so läuft es jetzt. Merkt man ja auch daran, ja, dass ein Hänsler und ein Engelhardt zusammen Schicker hätten stürzen können, wenn sie gewollt hätten. Merkt man ja auch daran, ja, dass ein Hänsler und ein Engelhardt zusammen Schicker hätten stürzen können, wenn sie gewollt hätten.
Ja. Ja. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, also wenn du noch irgendwie einen Punkt zu Roger Wittmann jetzt hast oder noch irgendwas Interessantes zu seinem Sky-Ausflug da hast, sehr gerne. Ansonsten merke ich, dass mich dieses Thema nervt. Absolut. Und dass ich ehrlich gesagt Roger Wittmann auch gar nicht die Plattform geben möchte. Weißt du, was ich meine?
Absolut.
Der sollte jetzt so langsam, und es wird mehr oder weniger jetzt auch passieren, sollte er mehr und mehr verschwinden. Und dann auch aus unserem Wortschatz. Weil er gehört zur Geschichte der TSG, das ist einfach nicht wegzureden. Und wir haben natürlich auch noch Rogon-Spieler, aber das ganze Ding wird sich jetzt legen und wird dann hoffentlich irgendwann auch Geschichte werden. Und deswegen sollte man dann gar nicht mehr so darauf gucken, was er jetzt genau im Einzelnen sagt, weil viele Sachen haben dann auch einfach nicht Hand und Fuß gehabt. Und wie du richtig gesagt hast, es war halt auch eine Plattform bei Sky, erzähle uns deine Geschichte und wir hinterfragen sie nicht. Ne? Wir blenden nicht irgendwie Falschaussagen ein oder was auch immer, sondern wir lassen dich einfach deine Geschichte erzählen, und deswegen sollten wir dem vielleicht auch gar nicht so viel Beachtung schenken.
Genau, und das Positivste am Schluss ist, dass er selbst auch meinte, sobald Dietmar Hopp keine Verantwortung mehr trägt, sei es aus gesundheitlichen Gründen oder warum auch immer, ist er auch raus. Auch das, ne, einerseits eine schöne Nachricht, aber faktisch ja auch eine Bullshit-Aussage hoch 10, weil wenn Aslani bleibt, ist er natürlich nicht raus.
Ja, also, und damit tut er halt auch so, was halt auch wieder so lächerlich ist, als wäre das Ganze ein Gefallen für seinen Freund gewesen. Lächerlich. Ja, und wenn Dietmar Hopp wirklich, wie der sich das Geld in die Taschen gescheffelt hat durch uns, David, das war eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, für Hopp, für Wittmann, für die TSG. Und was der sich da reingebuddelt hat,
ja.
Genau, was der sich da verdient hat, dumm und dämlich. Und dann zu sagen, gut, klar, mit zunehmendem Alter kann ich verstehen, wenn er das dann so einordnet und sagt, meine Zeit ist spätestens dann zu Ende, wenn hopp. Aber es wirkt ja so ein bisschen trotzig. Nee, also wirklich, mit dem Verein will ich nichts zu tun haben. Das habe ich immer nur für meinen guten Freund Dietmar Hopp gemacht. Damit rühmt er sich mit etwas Sympathischem, was er absolut nicht ist.
Ja, ja, absolut. Und was man natürlich auch sagen oder wissen muss, dass wir als TSG Hoffenheim, die ja eigentlich nicht so viel Geld ausgibt, was Transfers angeht, was Gehälter angeht, relativ weit vorne sind, wenn es eben darum geht, Geld für Berater zu zahlen. Ich glaube, wir sind da auf Platz 6 im Kalenderjahr 2024, 2025 gewesen. Das finde ich hoch, dass wir da wirklich in einer Liga sind, wie ein Club wie Leverkusen oder Stuttgart, obwohl wir ja in Summe einfach mit viel weniger Geld jetzt hantiert haben in den letzten ein, zwei Jahren.
Ja. Ja, gut, dann lass uns doch dieses Thema Wittmann beenden und hoffentlich auch für immer. Ne? Es sei denn, es kommt natürlich wieder das ein oder andere zum Vorschein, aber ansonsten hoffe ich mal, dass wir nicht mehr allzu oft darüber sprechen müssen. Was hast du noch auf dem Zettel, außer vielleicht das Köln-Spiel?
Ja, ich habe noch natürlich das Köln-Spiel auf dem Zettel, aber auch noch ein, zwei Hinweise, die dazu passen. Was vielleicht spannend sein könnte, ist etwas, was ich ausgerechnet habe mit KI. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, sowas kann dieses Tool ganz gut. Und zwar habe ich berechnet, wie viele Punkte wir für die Champions League brauchen. Vorausgesetzt, dass Platz 4 nötig ist. Das ist ja auch noch nicht ganz sicher. Und wir benötigen tatsächlich, und das finde ich krass, nur noch 15 Punkte. Wenn wir von einer durchschnittlichen Saison ausgehen, versteht sich. Ne? Das muss ich dazu sagen. Mhm. Und das heißt, uns reicht ein Punkteschnitt von 1,3. Und das ist ungefähr Markus Gisdol-Niveau, um die Champions League klarzumachen. Es gibt auch Analyse-Tools, die berechnen auf Grundlage der letzten 10, 20 Saisons, wie wahrscheinlich es ist, dass wir die Champions League noch verpassen bzw. sie erreichen. Und da kommen dann Werte von 80% plus raus. Wie bewertest du das Ganze denn? Hast du das Szenario im Kopf, dass das noch nach hinten losgehen könnte? Oder sagst du, okay, wenn 15 bis allerhöchstens 20 Punkte reichen, dann muss das ja möglich sein. Ein wichtiger Hinweis, auch das habe ich recherchiert, wir spielen noch gegen Teams wie Köln, St. Pauli, Heidenheim, Wolfsburg, Augsburg oder den HSV.
Ich schütze mich einfach immer so ein bisschen selber.
Ja.
Also ich rede mir immer noch ein, und es wäre dann am Ende vom Tag auch so, weil ich ja auch immer ein Verfechter davon bin, realistisch zu bleiben, dankbar zu sein, gerade auch nach der letzten Saison, nicht größenwahnsinnig zu werden, dafür plädiere ich ja auch immer. Ich sage immer noch, kommen wir am Ende des Jahres in die Europa League, werde ich zufrieden sein. Mhm. Dazu stehe ich. Die Aussage habe ich getätigt und das ist auch so. Aber gerade auch David, mit den Statistiken, die du gerade vorgelesen hast, realistisch betrachtet, wenn wir jetzt objektiv auf diesen Verein gucken würden, auf die Punkteausbeute und, muss man schon sagen, dass es das Ziel ab jetzt sein sollte, oder?
Das ist gut formuliert, würde ich sagen. Ja, das ist tatsächlich gut formuliert. Aber genau, also wenn dann Platz 5 oder Platz 6 am Ende nur für die Euroleague reicht, dann wird natürlich jeder von uns, wie soll ich sagen, ein bisschen runtergezogen werden von der ganzen Euphorie, die jetzt da ist. Aber trotzdem werden wir dann was erleben, was vor der Saison niemand für möglich gehalten hätte, nämlich, dass die TSG mal wieder durch Europa reist. Das Einzige, was natürlich schade ist, das muss man zur Wahrheit auch dazu sagen, ist, dass die Teams in den Top 6 brutal punkten. Ne? Also Bayer 04 Leverkusen ist Sechster mit 39 Punkten aus 21 Spielen. Das ist extrem ungewöhnlich. Ne? Die TSG Hoffenheim hat es schon mal mit 55 Punkten nach 34 Spielen in die Champions League geschafft, weil da die Punkte völlig anders verteilt waren. Und jetzt ist es ja im Moment so, dass es ein paar Teams gibt, wie vor allem Heidenheim, die überhaupt nicht punkten. Mhm. Während andere Teams wie Bayern eigentlich jedes Spiel gewinnen und jetzt bereits 57 Zähler haben. Aber ja, also die Statistiken sind auf unserer Seite, aber es ist eine gute Anmerkung, dass man glaube ich, weiß, wie verrückt der Fußball ist. Aber einfach mit dieser Serie im Nacken, mit diesen 2 Monaten im Nacken und auch letztlich damit im Nacken, dass einfach viele Spieler so krass performen, wie sie das aktuell tun, ist einfach Wahnsinn. Ne? Man muss auch sagen, ne, so Spieler wie ein Aslani oder ein Kramaric, die haben aktuell Statistikwerte auf aktuellem europäischem Topniveau. Ja. Also so ein Kramaric hat in den letzten 7 Spielen, glaube ich, 6-mal getroffen. Zum Beispiel in Aslani in den letzten 6 Spielen 4 Vorlagen gegeben und so weiter. Also fällt einem schwer, davon auszugehen, dass das noch in die Hose gehen könnte. Aber was heißt letztlich in die Hose gehen?
Ne? Eben. Ne, das ist halt so ein bisschen das, so, man muss einfach mal gucken, ne? Dortmund, Bayern sind da oben unangefochten. Und dann haben wir halt einfach hinter uns mit Stuttgart und vor allem Leipzig und Leverkusen halt eigentlich auch Top-Teams, die Leverkusen beispielsweise, weil sie es am Anfang vom Jahr ein bisschen verkackt haben, die genau. Ab jetzt jederzeit eine absolute Siegesserie anfangen könnten. Ne, Leverkusen, Leipzig, ohne Probleme könnten die jetzt 5, 6, 7 Spiele in Folge gewinnen. Keiner würde sich wundern. Und wenn wir da auch nur ein bisschen einbrechen, könnte es dann schon reichen, dass zumindest Leipzig und Leverkusen noch auf Platz 3 und 4 springen. Und das sollte uns dann nicht enttäuschen. Das einfach nur als kleine Vorsichtsmaßnahme. Glaube ich, dass wir dieses Jahr noch so krass einbrechen? Tatsächlich nicht. Und um auch alle zu beruhigen, ich bin mir 100% sicher, David. Intern ist es schon ausgesprochen. Intern redet Ilzer darüber mit seinem Mannschaftsrat, mit den Kapitänen, dass sie in die Champions League wollen. Oder würdest du das anders sehen?
Nein. Ich glaube, dass man Ilzer jetzt langsam so ein bisschen einschätzen kann. Er war ja auch beim aktuellen Sportstudio zu Gast. Da hat man ihn endlich mal ein bisschen ausführlicher reden hören und nicht so viel in plakativen Formulierungen. Und ich bin mir sicher, dass in der Kabine gerade eine Stimmung ist, als wären wir der FC Bayern München. Ich glaube, dass Ilzer so, also nicht arrogant, aber von so einem hohen Niveau ausgeht und so viel einfordert, dass das definitiv der Fall ist. Und dass die Mannschaft aber auch selbst von sich extrem viel einfordert. Ne? Und dann aber auch eben extrem, extrem stolz ist. Sieht man auch an den letzten Posts von André Kramaric zum Beispiel. Also ich glaube, dass die Kabine ja voll von Selbstvertrauen ist. Und das ist ja letztlich das Wichtigste, um so eine Serie aufrechtzuerhalten. Und das ist eben ganz sicher in der Kabine von Bayer Leverkusen nicht der Fall. Im Moment zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Sonst noch was, ein außergewöhnliches Thema? Ansonsten hätte ich noch eine kleine lustige Quizfrage für dich.
Bitte, gerne.
Du kriegst ja bestimmt auch immer Mails von der TSG Hoffenheim, oder? Mit so aus dem Fanshop oder als Mitglied, was auch immer, was halt so ansteht, ne? Ich weiß nicht, vielleicht hast du es ja gesehen. Dann kam da wieder was vom Fanshop, ne? Neuheiten aus dem Fanshop. Und wenn man da ganz runter gescrollt hat, da wurde so gezeigt, man kann sich jetzt, kann man ja schon länger, so Trikotrahmen für sein Büro oder wo auch immer bestellen, wo dann halt das aktuelle Trikot, ne, allgemeine Trikots oder von einem Spieler, kann man sich dann kaufen. Für teuer Geld natürlich. Manchmal auch unterschrieben. Sicher. Du weißt, ne, eingerahmt dann halt logischerweise. Mhm. Und wenn man dann ganz runtergescrollt hat in der Mail, konnte man sich so ein bisschen durchswipen, was für Spieler denn da aktuell kaufbar sind. Man konnte natürlich André Kramaric sich im Bilderrahmen verewigt kaufen, Olli Baumann. Und wer war der dritte Spieler?
Der dritte? Also ich komme niemals drauf.
Ich weiß nicht.
Wenn du schon so fragst. Ja, sind es denn aktuelle Spieler überhaupt? Oder könnte es auch ein Spieler sein, der nicht mehr bei uns ist?
Nein, es sind aktuelle Spieler. Da ist jetzt nicht Salihovic.
Gut, also was würde Sinn machen? Wen müsste
es
man...
Es ist ein aktuelles Trikot. Du kannst dir Kramaric kaufen, du kannst dir Baumann kaufen. Und du, also laut dieser E-Mail. Und du kannst dir noch einen dritten Spieler kaufen.
Gut, ich versuche jetzt mal kurz die Perspektive vielleicht von unserer Marketingabteilung einzunehmen, ne, weil die müssen ja auch denken, okay, unsere Fans, an wem könnten die Interesse haben, neben diesen beiden, eigentlich muss es ein Aslani sein, oder?
Die ersten zwei sind ja No-Brainer, ne?
Keine Frage. Die ersten sind, ja.
Also du gehst mit einem Aslani.
Mhm.
Ja, ich musste aufpassen, dass nicht zu viel Grinsen und Lachen in meiner Stimme liegt, weil ansonsten
es ist Damar oder so.
Es ist Jindawi.
Oh nee.
Ach, Leute.
Natürlich. Ja, aber es ist ja auch so, wir haben das ja so ein bisschen mitbekommen, dass sicherlich zumindest in den ersten ein, zwei Monaten seines Wechsels er einer der meistverkauften Spieler war auf dem Rücken der TSG Hoffenheim. Ich bin mir sicher, dass sich das gelegt hat, aber ja, ist leider wahr.
Ja, es macht natürlich marketingtechnisch, wie du richtig gesagt hast, macht es bestimmt auch Sinn. Ne? Also wahrscheinlich würde so ein Jindawi öfter verkauft werden als dann ein Prömel oder ein Aslani. Ne? Traurig, ja, aber wahr.
Kann traurigerweise wirklich sein. Ne? Nur wer eigentlich auch versucht, ihn da so ein bisschen zu ignorieren. Ich habe überhaupt nichts gegen ihn, aber es ist einfach so eine alberne Geschichte. Muss man sagen, aktuell ist er Stammspieler. Er hat sowohl gegen Rostock als auch gegen Ferl begonnen, ohne großen Erfolg. Hat allerdings, Jonas, jetzt eine kurze spontane Quizfrage von mir. Wie viele Scorerpunkte bisher geleistet in 17 Einsätzen? Also er wurde ja oft eingesetzt, meistens aber auch nur so 20, 30 Minuten und jetzt zuletzt auch zweimal von Beginn an. Also wie viele Scorerpunkte in 17 Einsätzen?
Also ich weiß, dass er noch kein Tor geschossen hat. Null.
Null, genau. Ja, aber wie gesagt, also ich bin wirklich weit davon entfernt, mich über ihn lustig zu machen. Er hat gezeigt, dass er offensichtlich das Niveau für die dritte Liga hat. Trotzdem ist diese Geschichte irgendwie verrückt.
Es ist ja einfach nur gerade lustig gewesen. Ne? Du klickst dich da so durch und denkst dir dann so, hier Hochkaräter, die seit Ewigkeiten bei der TSG sind. Ne? Und ich hätte ja wirklich alles irgendwie verstanden. Auch über Abdullahu Burcha, auch wenn die erst seit einem Jahr da sind, weil das ist ja quasi der Bundesliga-Kader, das Flaggschiff. Und dass man sich dann quasi dann so die Kuh ausmelkt mit diesem Jindawi-Transfer, es hat mich einfach nur amüsiert. Ne? Deswegen, weil ich wollte auch niemandem zu nahe treten, sondern es war einfach nur lustig. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, Hoffe 2 ist ja jetzt auch so ein bisschen eingebrochen. Die haben ja am Anfang sehr, sehr stark gestartet, sind jetzt, glaube ich, mittlerweile irgendwie sogar auf Platz 11 oder 12 abgerutscht in der Liga, was trotzdem top ist. Ich meine, es ist immer noch eine zweite Mannschaft, da musst du in der dritten Liga auch erstmal mithalten, keine Frage. Aber Jindawi profitiert natürlich auch gerade von dem Wechsel von Ayub Amaimouni, der ja zu Frankfurt gewechselt ist und bei Frankfurt ja auch halbwegs eskaliert. Ich glaube, der hat schon 2 Tore geschossen, schon Stamm gespielt, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Dass der aus der dritten Liga kommt und mit seinen 21 Jahren da direkt bei Frankfurt Bundesliga spielt.
Ja, bitter, ne? Krass auch, dass wir ihn selbst nicht hochgezogen haben, ne? Ich weiß nicht, ob man sich da einen Vorwurf machen muss. Aber ja, natürlich trotzdem irgendwie eine schöne Geschichte. Und ich guck gerade, ne? Wechsel für 200.000 Euro ist natürlich auch ehrlich gesagt ein bisschen verrückt.
Ja, mittlerweile hat er einen Marktwert schon von 2 Millionen, logischerweise. Weil er es auch in der Bundesliga jetzt schon gezeigt hat, hat auch schöne Tore geschossen, ey, für Frankfurt schon. Ärgert man sich vielleicht ein bisschen, aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, inwieweit hätten wir ihn aktuell mit unserer jetzigen Form tatsächlich integrieren können? Ne, vielleicht war es dann auch eben der richtige Schritt, dass es bei Frankfurt halt gerade eben diesen Tick schlechter läuft als bei uns. Und sei ihm ja absolut gegönnt, dass er da auch zu Startelf-Einsätzen kommt.
Ja, absolut. Also man hätte ihn auf jeden Fall hochziehen müssen, aber du hast recht, über Einwechslungen wäre er aus meiner Sicht nicht hinausgekommen. Ne? Touré hat ja sogar seinen Stammplatz an Prass verloren und gegen Touré hätte er sich niemals durchgesetzt. Und ansonsten ist vorne die Dreierreihe so brutal stark besetzt, gerade mit einem Lemperle und einem Aslani und einem Kramaric, den du eigentlich auch im Moment niemals benchen kannst. Nee. Trotzdem, ja, irre Geschichte. Irre Geschichte, dann reden wir doch noch ganz kurz 2-3 Sekunden, Jonas, über das Spiel am Samstagabend bei den ja vielleicht verkaterten Kölnern nach den Faschingstagen, die, ja, ich denke, ich sehr, sehr zu kämpfen haben werden. Man muss vielleicht ihnen zugutehalten, dass sie eines der laufstärksten Teams der Liga sind, fast mit uns auf Augenhöhe, aber dennoch natürlich um den Abstieg kämpfen. Und ja, ich denke, gerade wenn man den Kader sieht, ist klar, dass das um den Abstieg gehen muss oder bestenfalls fürs untere Mittelfeld reicht. Wie blickst du denn auf das Kölner Team? Ich habe mir so ein, zwei Gedanken gemacht, aber ich würde gerne erstmal deine hören.
Ja, also grundsätzlich ist Köln eine Mannschaft, die wird am Ende zufrieden damit sein, wenn sie nicht in den Abstiegskampf geraten, wenn sie relativ früh gefestigt sind, ne? Keine Frage. Ich gucke jetzt auch auf den Kader nicht und der schüchtert mich ein.
Ja.
Da bin ich weit davon entfernt. Trotzdem sind sie ab und zu, haben schon auch gefährliche Leute, gerade so mit einem Ragnar Ache, den sie da verpflichtet haben. Ich glaube, von Kaiserslautern kam der.
Ja.
Der macht es tatsächlich mit 4 Toren, 4 Vorlagen. Ist es schon jemand, der das da vorne echt ganz gut macht? Marius Bülter bekommt ja auch seine Einsatzzeiten, den kennen wir auch sehr, sehr gut. Auch schon 6 Scorer. Die können schon Tore schießen da vorne, keine Frage. Aber um das jetzt auch mal mit dem Spiel gegen Freiburg zu vergleichen, das wird spielerisch schon auf ähnlichem Niveau stattfinden. Also auch der FC Köln ist keine Mannschaft, die da spielerisch standhalten kann. Die werden auch versuchen, tief zu stehen.
Ja.
Und was ich mir bei Köln halt, was sich eigentlich jeder bei Köln denkt, was, und ich kann es ehrlich gesagt nur so halb nachvollziehen. Du hast mit Said El Mala einen 40-Millionen-Mann im Kader, der 7 Tore geschossen hat, 3 Vorlagen, und du setzt ihn einfach verhältnismäßig kaum ein. Warum? Will Köln verhindern, dass er am Ende des Jahres schon in die Premier League wechselt? Oder was ist die Mission?
Ja, ich habe mich mit unserem Partner Hoffe News und der neuen Redaktion dort so ein bisschen ausgetauscht, weil ich mir diese Frage witzigerweise auch gestellt habe. Und die Antwort war, und ja, das kann ich so ein bisschen verstehen, ist, dass Kwasniok die Defensive stabilisieren will oder stabil halten will und dass El Mala da ein Sicherheitsrisiko ist in einigen Spielen, weil er einfach ganz schwach sei im Spiel gegen den Ball und im Aushelfen nach hinten. Man muss witzigerweise auch sagen, Jonas, ich war diese Woche ein bisschen motiviert, hatte ja auch nicht so viel zu tun und habe deswegen mal in ein, zwei Köln-Podcasts reingehört und auch ein, zwei Köln-Blogs gelesen, zum Beispiel den Geißbock-Blog und so. Und es ist so, dass es schon auch einige Köln-Fans gibt, die das verstehen können, dass El Mala quasi so diese Rolle hat, ich komme in der 60. rein und das reicht dann. Es wird natürlich auch in der Kölner Szene sehr umstritten gesehen, aber gemessen an den Stats, die er hat, ne, 10 Scorer in 22 Einsätzen, blicken gar nicht alle Kölner so positiv auf ihn. Ich glaube, der Gedanke bei einigen ist, okay, wir sind relativ weit unten, wir wollen diese 4-Punkte-Puffer bis zum Abstiegsplatz halten oder Relegationsplatz halten und wir wissen nicht, ob El Mala da wirklich die große Hilfe ist, gerade in der Startelf. Finde ich aber auch, muss ich sagen, Jonas, so ein bisschen verrückt als Außenstehender, deswegen habe ich mich damit auch befasst. Und auch der Kicker-Redakteur, der zuständig ist für die Beobachtung von Köln, geht nicht davon aus, dass die Kreativen beginnen werden. Also mit Kreativen sind vor allem so Leute gemeint wie Waldschmidt, Hussein Basic und El Mala, die vom Niveau her ja eigentlich alle beginnen könnten. Aber ja, es alle nicht tun. Und davon geht eben auch der Kicker aus, dass die vielleicht alle draußen sitzen werden am Anfang.
Ja, ich gucke gerade einfach nur mal so ein bisschen durch. Diese Scorer werden ja natürlich noch beeindruckender, wenn man sieht, wie wenig Minuten er dann tatsächlich auch bekommt. Weil ich glaube, er ist scorertechnisch. Ich glaube, er hat jetzt genauso viele Tore geschossen, beispielsweise wie in Aslani. Von den letzten 5 Spielen in der Bundesliga, und da waren jetzt nicht nur Top-Gegner dabei, da war auch Mainz dabei, da war auch Wolfsburg dabei und so weiter, da hat er nur 2 Mal von Anfang an gespielt und 3 Mal kam er nicht über ungefähr 20 Minuten hinaus.
Sein letzter Scorer ist allerdings auch eine Weile her, ne? Das war, glaube ich, vor 7 Spielen gegen Heidenheim.
Ja, aber es ist einfach kurios. Also ich kann es grundsätzlich verstehen, dass man sagt, der 1. FC Köln kann es nicht verkraften, einen Spieler auf dem Platz zu haben, der sich nicht hundertprozentig dem Kampf widmet. Kann ich verstehen. Aber natürlich dann gleichzeitig ein Spieler mit solchen Statistiken draußen zu lassen, ist natürlich auch dann so ein bisschen ein Eingeständnis zu sagen, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen von Kwasniok. Er sagt, ich bin nicht in der Lage, aus dem ersten FC Köln mehr zu machen als ein Nicht-Absteiger. Und deswegen lehne ich es ab, so jemanden spielen zu lassen. Weil ich mit dem ersten FC Köln, warum auch immer, weil er das Spielermaterial nicht für gut erachtet, weil er sich als Trainer das nicht zutraut, warum auch immer. Er sagt, ich bin damit zufrieden, diesen Anti-Fußball zu spielen und will gar nicht mehr. Ein ganz anderer Ansatz als Ilzer. Ilzer will Fußball spielen. Weißt du, was ich meine? Auch ja, so ein bisschen traurig, diese Einstellung zu haben.
Ja, ist ein Punkt. Ne? Und es ist auch tatsächlich so, dass Köln im Vergleich sehr wenig Ballbesitz hat, insgesamt wenig aufs Tor schießt, wenig erfolgreiche Pässe an den Mann bringt. Also das passt alles ganz gut zusammen. Ich glaube aber auch, dass der erste FC Köln dann auch ein anderes Problem hat, für das jetzt Kwasniok gar nichts kann. Man hat nämlich ein bisschen Geld ausgegeben, Jonas. Für Raf Vandenberg, Ragnar Ache und Isaac Johannesson. Und ich kann mir vorstellen, dass einige TSG-Fans sich jetzt denken, was? Wer? Ragnar Ache ist natürlich ein Begriff, aber wer ist Johannesson und wer ist Vandenberg? Ja, das waren die Königstransfers, für die man insgesamt fast 14 Millionen ausgegeben hat und die spielen fast gar keine Rolle. Die haben sich keinen Stammplatz erarbeiten können, gerade auch so ein Vandenberg nicht. Und ein Ragnar Ache zeigt zwar echt gute Ansätze und hat immerhin auch 8 Scorer, ne? Das kann sich wirklich sehen lassen für Kölner Verhältnisse, aber ist auch ein wahnsinniger Chancentod bisher gewesen. Also der hatte, ne, ich rede jetzt nicht aus meiner individuellen Sicht, sondern wenn man sich die X-Goals anguckt, ist da ein wahnsinniger Unterschied zu erkennen zwischen, glaube ich, 7,75 Expected Goals und 4 tatsächlich geschossenen Toren. Und bei einem Spieler wie Andrej Kramaric, Jonas, ist es, obwohl der 2-3 Elfmeter-Tore hat, andersrum, dass der eigentlich sogar ein Tor weniger haben müsste, als er hat. Also ich glaube auch, dass diese Neuverpflichtungen von Köln nicht in eine Richtung gehen, die dem FC weitergeholfen hat. Aber ja, Jonas, ich teile deine Perspektive, was Kwasniok angeht. Ich glaube, er will den Nichtabstieg schaffen mit so ganz, mit diesen Basic-Kompetenzen. Wie Kampf, Einsatz, Zweikampfstärke, Laufbereitschaft. Ja. Und ja, das könnte klappen, aber führt halt zu krassen Diskussionen um Elmala und da ist sich, wie gesagt, die Kölner Fanszene sehr uneinig. Trotzdem will ich gerne wiederholen, es gibt einige Kölner, die auch sagen, ja, ich verstehe Kwasniok dafür, dass er ihn gar nicht so viel spielen lässt.
Ja, ich bin da auch echt zwiegespalten, aber was halt auch klar ist, Köln hat ja jetzt auch, meine ich gelesen zu haben, ein Angebot bekommen, schon aus der Premier League von Brighton, hat der erste FC Köln abgelehnt, weil es auch wirklich zu wenig Geld war. Ne? Ich glaube irgendwie zwischen 25 und 30 Millionen. Elmala hat ja schon einen Marktwert von 40. Das ist dann tatsächlich zu wenig. Aber Elmala hat schon einen Wechselgedanken mitgeteilt. Was klar ist durch die Herangehensweise von Kwasniok ist, Elmala wird mit Sicherheit kein zweiter Lukas Podolski. Der wird relativ zeitnah Köln verlassen und wahrscheinlich dann auch nicht mit so guten Gedanken an den FC. Weil wenn du es schaffst, obwohl da dein Stern aufgegangen ist, hier vielleicht auch irgendwie perspektivisch Ergänzungsspieler bei der WM wird und dann bist du dann nicht mal Stammspieler beim ersten FC Köln. Also ich glaube schon, Elmala hat das Selbstverständnis von sich, dass der da relativ zeitnah den Verein wechseln wird.
Absolut richtig, ja. Und tatsächlich hat er eben auch schon Wechselgedanken geäußert. Deswegen, ja, ist das natürlich auch was, was im Verein so ein bisschen rumort und brodelt. Und Kwasniok selbst ist eben auch umstritten. Trotz, würde ich sagen, einer Platzierung, aktuell Platz 12, mit der man eigentlich vor der Saison hätte zufrieden sein müssen. Jonas, ich gucke gerade auf die Uhr und stelle fest, wir sind bei 66 Minuten fast. Das heißt, ich würde die Folge für heute beenden, aber mit einer kleinen Quizfrage oder fast schon mit einem kleinen Chatspiel. Das geht aber ganz schnell. Das Einzige, was ich dich bitten würde, Jonas, ist, dass du mit deiner Antwort vielleicht immer eine Sekunde wartest, dass unsere Hörer auch so ein kleines bisschen mitspielen können.
Okay, ich zähle gedanklich bis 3.
Nee, bis 2. Bis 2 reicht. Unsere Hörer sind sehr schnell im Kopf, glaube ich.
Okay. Oder können ja auch Pause drücken.
Ist so. Genau. Also, wir wissen, dass unser Trainer Chris Ilzer natürlich brutal erfolgreich ist in dieser Saison. Wir wissen aber auch, dass es in der letzten Saison so ein bisschen anders aussah, ne? um nicht zu sagen völlig anders. Und ich habe mir jetzt mal die Mitarbeiterhistorie der TSG Hoffenheim so ein bisschen angeguckt. Und die Frage dreht sich eigentlich immer darum, hat Ilze mehr oder weniger Punkte im Schnitt als dieser Ex-Trainer? Verstehst? Also ich werde vielleicht gleich den Namen Holger Stanislawski sagen, wäre aber langweilig. Und dann sagst du, hat er mehr Punkte im Schnitt geholt bei unserer TSG oder weniger? Das heißt, die Antwort ist immer nur mehr oder weniger.
Ah, aber okay. Es ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wie viel der Schnitt tatsächlich ist, weil der Schnitt ist ja von Ilze auch aus letzter Saison.
Genau, es geht jetzt so ein bisschen um Wahrheit versus gefühlte Wahrheit. Ilze ist ja auch schon 461 Tage bei uns.
Damit wie viele weißt du, wie viele Spieler Ilze schon bei uns als Trainer gemacht hat?
53.
53.
So, wir legen direkt los und du gibst einfach unseren Hörern kurz 2 Sekunden. Wie sieht's aus beim Vergleich Ilze versus Hoeneß?
Mehr.
War direkt fies von mir. Genau gleich viel.
Okay.
Wir machen aber weiter. Ich löse die Zahlen noch gar nicht auf. Ilzer versus Schreuder.
Weniger.
Richtig. Ilzer versus Gisdol.
Mehr.
Richtig, aber minimal. Ilzer versus Rangnick.
Schwierig. Weniger.
Und jetzt wird es ganz schwierig zum Abschluss. Ilze versus Bubble.
Mehr.
Ja. Spannend, ne? Wir sind jetzt gerade an dem Punkt heute, 19. Februar, dass Ilze genauso viele Punkte im Schnitt geholt hat wie Sebastian Hoeneß.
Okay. Und da sieht man mal. Und was ist es? 1,5?
1,42.
Okay.
Ne? Rangnick führt ganz eindeutig als Langzeittrainer mit 1,69. Das ist ein brutaler Schnitt.
Was hat Nagelsmann?
Und Nagelsmann ist auf einem ähnlichen Niveau tatsächlich nur. 1,53. Mhm. Okay. Ne, aber das zeigt, ne? Hoeneß war ja bei uns relativ konstant, oft Platz 8, 9, 10. Und eben Ilze hat beides erlebt. Ne? Leistungen um Platz 15 rum und jetzt eben Champions-League-Leistungen. Und wenn man das sich so auspegelt, dann ist man gerade bei 1,42 Punkten, was natürlich ein guter Schnitt ist.
Und was ist der Schnitt nur aus diesem Jahr?
Der Schnitt nur aus diesem Jahr liegt bei fast 2 Punkten etwa. Können wir uns kann man sich ja
ausrechnen. Wir haben 22 Spiele und 45 Punkte. Das ist sogar bei über 2.
Über 2, genau.
2,0 irgendwas.
Und das ist halt wirklich ein Punkteschnitt, der in vielen Saisons schon gereicht hat für Platz 1 oder 2. In dieser halt leider nicht.
Ja. Ja, es ist war gut, um mal zu sehen, was passiert. Und da waren wir auch nicht immer ganz sicher, ob wir da ein Befürworter davon sind. Beziehungsweise wir sind immer ein Befürworter davon, Trainern langfristig eine Chance zu geben. Aber ob es dann Ilze tatsächlich schafft, waren wir auch skeptisch. Aber das zeigt einfach, was passieren kann, wenn man Trainern auch mal langfristig eine Perspektive gibt. Das ist ja das, was ich damals auch mir für Sebastian Hoeneß gewünscht hätte. Mittlerweile hat er halt sein Glück beim VfB gefunden.
Ja, und wir freuen uns natürlich wie 2 Schneekönige darüber. Mir ist es nur trotzdem wichtig zu erwähnen, ne, dass Ilze im Schnitt gesehen bei 48 Punkten liegt in einer durchschnittlichen Saison, wenn er immer so gespielt hätte. Und der entscheidende Unterschied, den haben wir ja schon mal analysiert, ich glaube in unserer Weihnachtsfazitfolge von Dezember, die eigentlich immer noch relativ aktuell ist, dass er eben seit August einen Kader hat, der auf ihn zugeschnitten ist. Super ja. Auf ihn zugeschnitten ist, davor überhaupt nicht. Und da muss ich nochmal ganz kurz über Pellegrino Matarazzo reden, denn der hatte zu keinem Zeitpunkt einen Kader, der auf ihn zugeschnitten war.
Genau, und da muss man auch einfach sagen, Matarazzo und Ilze kannst du nicht vergleichen, weil die beiden mussten ein Autorennen fahren und Matarazzo musste in einem Fiat 500 fahren und Ilze hat jetzt schon einen schönen BMW bekommen.
Ja, erste Runde auch Fiat, zweite Runde hat er einen BMW bekommen, genau.
Ja, und deswegen ist es unfair zu vergleichen, aber so wünscht man sich's ja, dass nahezu alle miteinander arbeiten, alle miteinander reden, dass auch Ilze Wünsche äußern kann und zusammen eben mit Schicker arbeitet. Und ich glaube, das ist halt einfach so, dass Schicker und Ilze sich halt auch über Jahre kennen und so gut verstehen, ist auf jeden Fall ein großes Puzzleteil des Erfolgs.
Deswegen hoffen wir, das bleibt noch ein bisschen so und hoffen jetzt vor allem auch erstmal auf einen schönen Fußballsamstag. Danke dir für den Austausch und danke euch fürs Einschalten.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.